Ja, ich freue mich, heute bei euch in eurer Mitte zu sein und mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken und vor allen Dingen Gottes Wort weiterzugeben. Da haben wir ein riesengroßes Vorrecht als Kinder Gottes, dass wir immer wieder zusammenkommen dürfen und wir sprechen nicht über menschliche Weisheit, sondern wir sprechen über Gottes Weisheit. Und das ist etwas, ja, wo wir es immer wieder hochhalten und schätzen sollten. Ja, bevor wir gleich mit dem Text und mit der Predigt starten, vielleicht noch einige Worte zu mir. Ich bin erst einmal dankbar, hier zu sein. Danke auch David, der heute nicht da ist, auch für die Einladung und für das Vertrauen, heute in eurer Mitte zu sein. Wir durften uns jetzt vor einigen Wochen kennenlernen, einen Nachmittag miteinander verbringen, uns miteinander austauschen und einfach zu sehen, wie viele Dinge uns einfach verbindet und vor allen Dingen das Christus und das Evangelium, das wir gemeinsam verkündigen, dass das uns verbindet. Ja, ich heiße Waldemar Erdmann. Wir sind seit 19 Jahren verheiratet, wir haben 5 Kinder im Alter zwischen 15 und 5 Jahren, sind sehr dankbar, dass wir Gott gemeinsam dienen dürfen. Wir sind seit 2014 in der Gemeindegründung in Werther, sind wir dort aktiv. Ich bin dort im pastoralen Dienst und sind dankbar für das Werk, das Gott auch bei uns tut, dass die Gemeinde wächst, dass Menschen errettet werden. Und wir sind jetzt aktuell dabei, dass wir planen, ein neues Gemeindehaus zu bauen für viele Russlandsdeutsche von uns. Wir kennen das. Wir sind einfach dankbar, vor allen Dingen nicht, dass jetzt ein neues Gebäude entsteht, sondern weil es entsteht, weil Menschen einfach dazukommen und Menschen errettet werden. Ich glaube, das reicht erstmal zum Anfang. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Ja, wir haben schon gehört, den Predigttext, den habt ihr vor euch. Ihr habt auch das Thema der heutigen Predigt vor euch. Und ich möchte beginnen mit dem Smartphone. Jeder von euch, die meisten, einige Kinder sitzen wahrscheinlich da und sagen, ich wünschte mir, ich hätte eins. Aber die meisten von euch kennen dieses Gerät. Und die meisten von euch kennen auch den Powerknopf an so einem Elektrogerät, mit dem man das Gerät komplett ausschalten, in den Standby-Modus oder in Power, also in Aktion, setzen kann. Dieses Bild passt sehr gut zu dem Text, der heute vor uns liegt. Er passt sehr gut aber auch in unsere Zeit, wie Gottes Wort immer gut und hervorragend in unsere Zeit passt, weil es zeitlos ist, weil es immer relevant ist. Die Frage nach der Relevanz, die sich viele Christen und Gemeinden stellen und sie suchen, wie können wir relevant sein? Und meines Erachtens vergessen viele, dass Relevanz darin besteht, Gottes Wort zu verkündigen. Dadurch bleiben wir authentisch, dadurch bleiben wir relevant als Gemeinden. Nun, dieser Text, der zeigt uns, wie Gläubige mit Blick auf das Ende der Welt leben sollten. Und so ist der Titel meiner heutigen Predigt, ihr habt es vor euch, Sieh, dein König kommt zu dir, ausgeschaltet Standby oder Power. Wie lebst du angesichts der Wiederkunft Christi? Und ich möchte uns heute 4 Anweisungen geben, die alle in einem Ziel münden. Wir werden es gleich in diesem Text sehen. Wir haben hier die Struktur des Textes, ist wie folgt, bevor wir gleich den Text lesen. Wir haben zuerst in Vers 7, zeigt Petrus uns eine Tatsache auf. Dann zeigt er uns 4 Aufforderungen und die alle in einem Ziel münden. Ich möchte gerne mit uns hier den Gottes Wort lesen. 1. Petrus 4, 7 bis 11. Da heißt es wie folgt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und dann kommt Vers 11, das Ziel. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne beten. Ihr dürft sitzen bleiben und euren Haupt neigen. Herr Jesus Christus, auch jetzt stehen wir vor deinem Thron.
Und du rufst uns aus, auf vor dein Thron zu kommen, um Barmherzigkeit und Hilfe zu bekommen. Und jetzt gerade in diesem Augenblick, wenn wir dein Wort verkündigen, wenn wir auf dein Wort hören, Herr, so brauchen wir Hilfe von dir. Und Herr, wir sind so dankbar, dass du jetzt mit deinem Geist gegenwärtig bist. Und ich bete darum, dass du jedes Herz, ja, seien wir gerade in einer Phase, wo es uns gut geht, dass du diese Herzen stärkst und weiter festigst. Aber Herr, du kennst auch jetzt diese Herzen, die entmutigt sind, die möglicherweise Zweifel haben. Herr, auch da bete ich darum, dass sie diese Menschen heute, diese Geschwister heute erleben, wie du, wie dein Wort sie festigt, wie sie wieder ermutigt, sie wieder froh macht, Herr. Denn dein Wort ist lebendig, Herr. Dafür danken wir dir von Herzen. Und ich bete auch für mich persönlich, Herr, dass du mir Weisheit und Gnade gibst, dein Wort in rechter Weise zu teilen. Amen. Wir beginnen mit Vers 7. Wir beginnen mit Vers 7a. Da heißt es, wir beginnen nicht mit Punkt 1, sondern mit der Tatsache erst einmal. Da heißt es, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Der Text zeigt uns zuerst die Realität auf. Er sagt den Gläubigen damals und uns heute, ihr lebt in der Endzeit. Der Text führt unseren Blick zu dem Ziel, auf das wir jeder von uns zusteuern. Jeder in diesem Raum heute steuert auf dieses Ziel zu und wird Christus einmal begegnen. Die Frage ist nur, als Retter oder als Richter. Es gibt keine weitere Option. Das Ende ist nahe, es steht bevor. Wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Das ist hier eine Tatsache. Seit eh und je beschäftigen Menschen oder beschäftigt Menschen das Ende der Welt. Und viele haben versucht, das Ende zu berechnen. Wann wird Jesus kommen? Wann wird der Zeitpunkt sein? Wann wird das Ende sein, von dem wir hier lesen? Und leider hat es zur Abspaltung geführt. Ja, Sonderrichtungen, Sekten wie die Zeugen Jehovas, Adventisten, das sind nur zwei Beispiele, sind aufgrund dieser Frage unter anderem entstanden. Wir sehen, Menschen bewegt diese Frage. Welche Kennzeichen werden vor dem Ende geschehen? Über welche Wehen spricht die Bibel? Und vor allem, das ist die Frage für uns ganz persönlich heute. Wie sollen wir leben, wenn wir Verfolgung sehen, so wie die Empfänger des Briefes? Wenn wir wir haben so den Eindruck, dass die Irrlehren immer mehr zunehmen, der Abfall größer wird, die Kriege zunehmen, die Hungersnöte stärker und präsenter werden, Naturkatastrophen in einem Ausmaß, wie wir sie nicht kannten. Ein immer größerer moralischer Verfall, weil Gott seine Gnade zurückzieht und die Menschen dahin gibt. Und was wir auch gerade in den letzten zwei Jahren sehr stark sehen, eine Digitalisierung, die den Weg zur totalen Kontrolle ebnet. Und wir stellen uns wieder die Frage, wie sollen wir angesichts all dieser Ereignisse als Kinder Gottes leben? Sollen wir alles verkaufen und in ein weit entferntes Land auswandern, wo uns diese Dinge möglicherweise nicht treffen? Sollen wir einen Bunker einrichten in der Hoffnung, dass er uns Sicherheit gibt? Sollen wir uns in Angst verkriechen und unser Leben in den Standby-Modus runterfahren? So nach dem Motto, das Ende ist ja eh so nahe. Sollen wir passiv auf die Wiederkunft des Herrn warten? Ihr Lieben, wir haben heute einen sehr ernsten und einen herausfordernden und einen praktischen Text vor uns. Ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren immer wieder eine Frage gestellt. Wenn du wüsstest, dass das Ende in 100 Jahren ist, das Ende von dem hier, wie wir das hier in dem Text aufgeführt haben, würdest du anders leben, als wenn du wüsstest, dass das Ende in 2, in 5 oder in 10 Jahren ist? Würde es etwas mit deinem Leben machen? Würde ich sagen, ja, wenn 2 Jahre, so super, dann verkaufe ich jetzt alles, dann lebe ich jetzt nur noch für den Herrn. Wenn in 100 Jahren, okay, dann muss ich ein bisschen anders mit meinem Geld umgehen. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Christus, das ist ein Punkt, er hat diese letzten Tage eingeleitet, das Ende eingeleitet. Seit eh und je wartet die Gemeinde auf das Ende. Es sind ein paar Beispiele, und das möchte ich auch wieder aufzeigen, wie das etwas, also es ist das Ende nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und das sehen wir, es ist etwas, was immer wieder in der Schrift aufgeführt wird. Und ich zitiere hier Thomas Schreiner, einige kennen ihn vielleicht, ein guter Theologe. Er sagt, hier an dieser Stelle haben wir ein typisches Merkmal neutestamentlicher Eschatologie. Nirgendwo fördert das Neue Testament zum Beispiel das Festlegen von Daten oder das Zurückziehen aus dieser Welt. Alle, die Daten berechnen, da bin ich überzeugt davon, da stehe ich ganz klar dazu, oder versuchen vorauszusagen, sind Irrlehrer, sie sind Anathema, sie sind verflucht. Nirgendwo in der Bibel ist die Wiederkunft in einem geheimen Code versteckt. Und diese Irrlehrer, sie gab es zu aller Zeit. Wisst ihr, und das ist die Eschatologie, die Lehre über das Ende aller Dinge wird in der Bibel immer dazu benutzt, um Gläubige, um dich heute dazu zu ermutigen, auf göttliche Weise oder in Heiligkeit zu leben. Auch hier lassen wir Gottes Wort sprechen. Es ist nicht einfach nur eine Aussage, die Waldemar sich jetzt mal gerade so ausgedacht hat, die er nett findet, sondern Gottes Wort. Matthäus 24. Niemand kennt den Tag noch die Stunde, wann Christus wiederkommen wird. Und dann heißt es, zieht euch zurück. Nein, so wacht nun und seid bereit. Römer 13, 11 bis 14. Da ist genau das gleiche Prinzip. In Römer 13, 11 bis 14, da heißt es, und dies sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als dass wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Und dann, was heißt es jetzt weiter? Was lesen wir hier? So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. In 1. Thessalonicher 5, eine weitere Stelle, die genau das gleiche Prinzip aufzeigt. Und wir sehen hier wieder die Herrlichkeit der Harmonie in Gottes Wort. 1. Thessalonicher 5. Von Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn, also was er hier sagt, wird kommen. Und dann sagt er in Vers 4, ich liebe diese Worte, die Martin Lloyd-Jones immer wieder sagte, danke Gott für jedes Aber in der Bibel, weil jedes Aber führt uns in die richtige Richtung. Und dann heißt es in Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Und dann sagt er in Vers 6, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und was wir auch in der Schriftlesung hatten, heute Morgen, ist genau das gleiche Prinzip. Ich werde diesen Text jetzt nicht lesen, wir hatten ihn gelesen. Wozu soll uns das Ende aktivieren? Zu einem heiligen Wandeln. Zur Heiligkeit und nicht Gesetzlichkeit. Weil manchmal hat man so, wenn man diese ganzen Imperative hat, tu dies, und dann denkt man so, jetzt kommt man wieder in so eine gesetzliche, nein. Zur Heiligkeit und nicht Gesetzlichkeit. Und hier sehen wir, und das war mir nochmal wichtig, das aufzuzeigen, so sollen Gläubige, die in der Naherwartung stehen, so sollen sie leben. Nicht ausgeschaltet, nicht standby, sondern power, kraftvoll, auf das Ziel ausgerichtet und dabei das Gute tun. Diese Stellen geben uns einen klaren Blick. So ist Gott. Gott gibt uns nicht den Zeitpunkt, wann er wiederkommt. Aber Gott gibt uns einen klaren Blick, wie wir, die er erlöst hat, leben sollen auf das Ende hin. Und darauf kommt es an. Ich fasse hier zusammen, bevor wir zu Punkt 1 kommen. Das Neue Testament fordert die Gläubigen nicht auf, sich aus der Welt zurückzuziehen, weil das Ende nahe ist, und den Himmel zu betrachten in der Hoffnung, dass der Herr bald wiederkommt. Das bevorstehende Ende sollte als Ansporn zum aktiven Handeln in der Kraft Gottes in dieser Welt dienen. Das Wissen, dass gläubige Pilger und Wanderer sind, deren Zeit knapp ist, sollte das uns dazu bringen, ihr Leben jetzt oder unser Leben jetzt voll für Christus zu investieren. Ihr Lieben, es ist eine Investition mit der höchsten und sichersten Rendite. Nachdem Petrus diese Tatsache aufgefordert hat, fordert er die Gläubigen nun zu vier Dingen auf, durch die sie sich mitten in dieser Zeit auszeichnen sollen. Punkt 1. Und diese Punkte, die wir hier haben, sie sind für uns Erinnerung. Sie sind für uns nicht etwas Neues. Aber Petrus sagt im ersten Brief, im zweiten Brief vor allen Dingen nochmal, in seinem letzten Brief, was ihr braucht, ist Erinnerung an das Vorhandene. Wir brauchen nicht etwas Neues. Wir haben alles in Gottes unfehlbaren Wort. Es ist genug, um uns auszurichten, festzumachen in der Zeit, in der wir leben. Hier heißt es, werdet also, oder so übersetzt es Menge, also werdet also spricht von einem Prozess. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Er meint hier, wachst weiter, zeichnet euch aus durch Gebet. Der Blick auf das Ende ist kein Grund, müde, träge, entmutigt und voller Angst zu werden. Petrus schreibt hier, nehmt zu in dem Prozess der Heiligung, in dem geistlichen Wachstum, werdet also. Christus kommt wieder. Wie ist mein Leben? Wie lebe ich vor dem ich einmal stehen werde? Das Ende ist nahe. Bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Nicht in Form von dessen, dass ich sage, hoffentlich war es genug, was ich hier getan habe, sondern mit der ganzen Hingabe, die Worte des Herrn zu hören, du treuer und guter Knecht. Petrus will uns hier eins sagen. Lebt weiter. Hört nicht auf, für Christus zu leben. Also die erste Aufforderung ist hier Gebet. Warum steht hier der Zusatz, nun besonnen oder nüchtern zum Gebet? Was meint er hier? Der Begriff meint vernünftig. Es beschreibt jemand mit einem klaren Blick. Es beschreibt jemand, der seinen Verstand aktiviert hat. Dessen Verstand ist nicht ausgeschaltet, auch nicht in Standby, sondern voll Heiligen Geistes, voll ausgerichtet auf den Nächsten. Weil dieser Christ im aktiven Zustand ist und die Zeichen der Zeit erkennt, wie zum Beispiel Abfall, Verführung, dass jeder Gott begegnen wird, entweder als Retter oder Richter. Dieser gesunde Christ weiß, Gebet zeigt die Abhängigkeit von Gott. Er weiß nicht zu beten. Und wir alle kämpfen in diesem Bereich. Weil es ein Bereich ist, der unsichtbar ist. Der nicht, wenn ich meine Predigt mache oder jemand anders eine Predigt macht, eine Kinderstunde macht, dann ist das ein sichtbarer Dienst. Und man kann einschätzen, okay, hat er es jetzt gut gemacht oder nicht? Hat er sich investiert, ja oder nein? Aber das Gebet im Verschlossenen, im Kämmerlein, ist etwas, wodurch wir uns durch konstant Beständigkeit auszeichnen müssen und sollten. Aber das sieht niemand. Das sieht nur der Herr. Zwei Punkte, die ich uns hier aufführen möchte, wir wollen ja praktisch werden, die uns in Bezug auf das Gebet antreiben sollten, wenn wir an das Ende aller Dinge denken. Das erste ist die verlorene Welt. Das Bewusstsein, dass jeder Mensch am Ende aller Dinge vor Gott, dem Richter, stehen wird, treibt mich ins Gebet. Ich erinnere mich vor vielen Jahren in der Firma. Ich hatte viele tolle Kollegen. Wir haben es gut verstanden. Und ich kam zu dem Punkt und sagte, meine, Sie sind nett, aber was ist Ihr Ziel? Worauf steuern Sie zu? und habe ich eine Last für sie zu beten, dass sie Gott als Retter und nicht als Richter kennenlernen. Ich habe gesagt, Gott, bewege mich, dass es mir kalt den Rücken runterläuft, wenn ich mit meinen Kollegen da stehe und wir uns Kaffee ziehen und ich weiß, er läuft auf die Hölle zu. Und es geht nicht darum, dass ich das jetzt erlebt habe, dass es mir kalt den Rücken runterlief. Ja, das habe ich auch erlebt. Aber was hat in meinem Leben angefangen? Diese Sichtweise hat mich aktiviert, für diese Menschen zu beten und diesen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Letzte Woche, oder vor zwei Wochen, war ich wieder unterwegs in der Firma. Ich brauchte einen Test. Und ich wusste, ich bin jetzt zum dritten Mal bei dem Kollegen. Und wir haben ein bisschen Zeit miteinander, wir machen dann den Test meistens dann bei ihm im Büro und ich sagte so oft unterwegs, dann sagte Gott, du siehst, ich bin jetzt unterwegs zu ihm, ich war zweimal da, wir kamen nicht zum Evangelium, wir kamen nicht dazu, dass wir miteinander gesprochen haben. Herr, es kann doch nicht sein, dass wir da jetzt miteinander sitzen und wir haben die Zeit miteinander zu sprechen und wir kommen nicht zu dir. Dieser Mensch, er ist verloren. Und wir saßen da, er saß mir gegenüber. Ich sagte ihm, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie stehst du eigentlich zu Gott, zu Christus, zur Bibel? Wir haben uns über eine Stunde ausgetauscht, über das Evangelium, über das, was Christus getan hat. Ihr Lieben, wir versagen auch ich versage. Ja, die Wochen davor habe ich auch gebetet und Gott hat mir den Ball vors leere Tor geschoben. Ich habe ihn nicht reingemacht. Ich habe aber gesagt, Gott, ich will da nicht rausgehen, ohne mit diesen Menschen über die Ewigkeit zu sprechen. Das muss uns bewegen. Und wenn wir versagen, sagen wir, Gott, gib mir morgen wieder eine Möglichkeit. Und wenn ich dann wieder versage, sage ich, Herr, gib mir wieder eine Möglichkeit. Weil ich weiß, was das Ende aller Dinge ist, darum bete ich. Das Bewusstsein, dass ich keinen Menschen auch erretten kann, treibt mich an zum Gebet. Weil ich weiß, dass meine Kinder verloren sind, bete ich. Weil ich weiß, dass meine Nachbarn verloren sind, bete ich. Weil ich weiß, dass meine Arbeitskollegen auf Gott als Richter zustehen, bete ich. Und hier ist das Gebet für uns persönlich. Herr, aktiviere mich zum Gebet. Ich möchte ein powervolles, ein kraftvolles Gebetsleben. Gott, ich möchte, dass du mich heute aktivierst. Lass mich beständig auf das Ende sehen, damit ich nicht in einen Standby-Modus des Gebets verfalle, wo ich dazwischendurch nur noch mal anmache und da geht es wie eine Kurznachricht. Wir sind es gewohnt, viele kurze Nachrichten zu schreiben, einfach nur noch mal zum Herrn zu schicken. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist die erlöste Gemeinde. Jakobus 5, Vers 16. Also wofür sollen wir beten? Für die verlorene Welt? Und das andere ist für die erlöste Gemeinde. Jakobus 5, Vers 16 zum Beispiel. Ich liebe diesen Vers. Da heißt es, bekennt einander die Übertretungen und dann betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Aber erstmal dieses Prinzip, was wir hier sehen, bekennt einander, betet füreinander. Der Christ, bei dem der Powerknopf an ist, betet für seine Geschwister in der Gemeinde. Er betet wie Paulus um Erkenntnis, um den Reichtum in Christus zu erkennen, dass unser Stand in Christus, unsere Identität klarer wird. Dafür betet er in der Gemeinde. Und hier ist der Punkt. Hier ist es wichtig, einander zu kennen, zu wissen, wo hat der eine oder andere Zweifel. Wer ist neu zum Glauben gekommen, der hier noch nicht eine klare Sicht hat? Aber auch wir brauchen die beständige Erinnerung. Er betet für ein Streben nach einem heiligen Leben und dass man eine reine und makellose Braut ist bei der Begegnung mit Christus. Das sind alles nur Beispiele aus dem ersten Petrusbrief. Er betet, weil er um den Kampf mit der Sünde weiß. Ist es uns bewusst, dass jeder hier im Raum ohne Ausnahme in der letzten Woche gekämpft hat mit der Sünde? Und in der Woche, die vor ihm liegt, wieder mit der Sünde kämpfen wird, die in uns ist. Ist es dir bewusst? Oder haben wir so eine Vorstellung, naja, wir als Christen, wir sündigen ja kaum noch. Aber weil wir im Kampf mit uns selbst stehen, im Kampf mit der Sünde stehen, darum beten wir füreinander. Er betet, wie es in Kapitel 2 heißt, dass der Durst und das Vertrauen in Gottes Wort zunimmt. Wo Petrus sagt, seid begierig, wie ein kleines Kind nach dem lebendigen Wort Gottes. Und ich beginne zu beten, Herr, aktiviere mich, aktiviere uns als Gemeinde, dass wir dabei bleiben, nicht nur Bibel zu studieren, sondern begierig zu sein. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Er betet für ein heiliges und gottverherrlichendes Leben im Staat, Kapitel 2, in der Firma und in den Familien, Kapitel 3. Er betet, dass Gott die Gemeinde festigt, völlig zubereitet, stärkt und gründet. Das sind nur ein paar Beispiele, die wir jetzt aufgeführt haben, die wir alle nur im ersten Petrusbrief finden, wofür wir beten können. Diese zwei Punkte, wir beten für die Verlorenen und wir beten für die erlöste Gemeinde. Lass dich durch den Blick auf die Wiederkunft Christi von Gott in den Powerzustand aktivieren oder festigen. Ein Christ im Standby-Modus hat keine Kraft, keine Freude, hat keine Wirkung und ist von Angst gelähmt. Ein Christ, der beständig betet, wird dagegen die Kraft Gottes erleben. Er fürchtet sich auch nicht von einer nächsten Regierung, die vielleicht etwas weiter links oder grün oder wie auch immer ist und die Maßstäbe Gottes mit Füßen tritt. Er fürchtet sich nicht davor, weil er sich an den klammert, der regiert. Und wir beten mit dem Ziel, und das ist immer wieder bei jedem Punkt, Vers 11, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist unser Ziel. Dann kommt er hier zur zweiten Aufforderung, wodurch sich ein Christ in der Naherwartung auszeichnen soll. Zeichne dich aus durch innige Liebe. Da heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Vor allem. Das, was jetzt kommt, ist zentral, ist von besonderer Wichtigkeit. Das sollte die DNA einer jeden Gemeinde sein. Die Liebe ist der Kraftstoff all der Aufforderungen, die wir haben. Weil ich liebe, bete ich. An der Liebe untereinander kann man die Gesundheit einer Gemeinde messen. Hier haben wir den Zusatz wieder, innige Liebe. Was meint hier Petrus? Es geht hier in erster Linie um eine anhaltende Liebe. Es geht hier um Verbundenheit mit anderen Geschwistern. Und das führt mich zur Liebe. Zum Beispiel Apostelgeschichte 12, Vers 5, das gleiche Wort wird da verwendet. Es wurde inständig gebetet. Oder 1. Petrus 4, Vers 8, da meint der Gedanke auch, pflegt die Liebe anhaltend. Es ist etwas, was Zeit braucht. Pflege braucht Zeit. Und das sehen wir hier, was dieses Wort meint. Die Gläubigen sollen in der Liebe untereinander anhaltend, beständig und ausdauernd sein. Das griechische Wort für anhaltend bedeutet auch so viel wie etwas zu dehnen oder auszudehnen. Es wird für Athleten gebraucht, die sich anstrengen, um zu gewinnen. Und das Wort betont die Intensität der Anstrengung. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, ich liebe meine Geschwister. Es ist etwas, was der andere erlebt, wo der andere merkt, wow. Da hat jemand Interesse an mir. Da schaut jemand hinter meine Fassade in mein Herz und will wissen, wie es mir geht. Es ist eine Aufforderung, anhaltende Liebe auszuüben, und zwar im höchstmöglichen Maß. Eine gute Übersetzung wäre voll Kraft oder maximale Anstrengung. Nichts zurückhalten für den anderen und alles geben, was man hat. Und wenn wir bei dieser Definition sind, dann merken wir schon, es geht hier um Christus. Es geht hier um seine Liebe. Nichts zurückhalten, im höchsten Maß zu lieben. Das ist Christus. Die Liebe freut sich an den Geschwistern in der Gemeinde, auch an den Schwierigen. Auch dadurch wird unser Charakter geformt. Dadurch lernen wir Liebe. Die Liebe trägt Sorge um die Einzelnen der Gemeinde. Die Liebe ist so spannkräftig, dass sie alle Spannungen in einer Gemeinde standhält und gewinnt. Die Liebe besteht jeden Generationskonflikt. Die Liebe interessiert sich für den Nächsten. Sie will wissen, wo sie helfen kann. Die Liebe, ich weiß nicht, wie es bei euch hier in der Gemeinde ist, aber die Liebe bleibt am Sonntag nach dem Gottesdienst da und will Gemeinschaft mit anderen und läuft nicht nur wieder weg. Wieder zum nächsten Mittagessen und wieder weg. Sie will da bleiben. Ich will wissen, was meine Geschwister erlebt haben in dieser Woche. Die Liebe ist nachsichtig mit den Schwachen im Glauben. Diese Liebe hat Geduld mit den Neubekehrten. Diese Liebe sieht, wo Hilfe notwendig ist und hilft aktiv, praktisch und geistlich. Vielleicht kann es sein, dass man hingeht und einem Ehepaar, das viel in die Gemeinde investiert, da einmal Babysitten macht, damit sie sich einen freien Abend bekommen. Vielleicht hilft man bei jemandem im Haus, ja, weil er da es gerade nicht schafft. Vielleicht trifft man sich mit jemandem zum Gebet, wo ich merke, diese Person ist aktuell irgendwie betrübt, ist niedergeschlagen. Das macht Liebe ganz praktisch. Ihr Lieben, ich sage immer wieder eins, Liebe kann nicht überbetont werden. Sie kann nur falsch gelehrt werden. Und da ist das Problem oft, dass wir die Liebe falsch lehren. Das sehen wir besonders gut in diesem Text. Petrus macht deutlich, ihr braucht einander in der Verfolgung, aber auch sonst zu jeder Zeit brauchen Christen einander. Deswegen ist Online-Gottesdienst, Online-Gemeinde überhaupt gar keine Option. Es ist gut, wenn wir in dieser Zeit auch unsere Gottesdienste online verfolgen dürfen. Und ja, bei einigen Gemeinden, so wie bei uns, wir passen auch nicht alle rein, sind dankbar. Aber es ist nie eine Option. Also, nicht Standby-Christ, da und doch nicht wirklich da. Nicht ausgeschaltet, wo man sich fragt, vielleicht kennt ihr das auch so, wo sind die eigentlich? Sondern ein beständiges und inniges Interesse an dem anderen soll einen Christen in der Naherwartung auszeichnen. Petrus gibt dann einen weiteren Grund, warum die innige Liebe so wichtig ist. Er sagt, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Was bedeutet diese Aussage? Jemand sündigt, ich nehme es wahr, aber weil ich ihn so sehr liebe, spreche ich mit niemandem darüber, sondern decke die Sünde zu. Ich verschließe meine Augen vor der Sünde, ich liebe ja schließlich. Vielleicht sagst du, es wäre lieblos, meinen Nächsten mit der Sünde zu konfrontieren. Aber wir wissen, das, was ich gerade aufgeführt habe, ist hier nicht gemeint. Es wäre ein Widerspruch zur ganzen Bibel. Wir müssen auch solche Stellen im Kontext der gesamten Schrift auslegen. Und um das zu verstehen, schauen wir in die Bibel. Auch hier möchte ich nur zwei Bibelstellen aufführen. Brüder, Jakobus 5, 19 bis 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und das führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und hier und eine Menge Sünden zudecken. Oder Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Fakt ist eins, und da müssen wir uns auch nichts schönreden, Sünde bringt Spannungen und Herausforderungen mit sich. Zu sehen, da sündigt jemand, führt in der Regel nicht dazu in unserem Leben, dass wir aufstehen und hinlaufen und sofort das irgendwie helfen wollen. Es ist etwas, was uns eher schwerfällt, jemanden zu konfrontieren. Es bringt Spannungen und Herausforderungen mit sich. Aber die innige Liebe hält diese Spannungen aus. Es geht hier um diesen Punkt oder zwei Punkte. Wenn wir sehen, dass jemand sündigt, so sprechen wir das betend an mit dem Ziel der Wiederherstellung. Wenn derjenige, der die Sünde erkennt, sie bekennt, erlebt er Vergebung und Sünde wird zugedeckt. Die göttliche Liebe redet die Sünde deutlich an, aber, und das ist so herrlich an Gott, Gott sagt nicht, nee, da hast du ein Riesenproblem, was machst du da eigentlich? Schon wieder hast du versagt? Was bist du eigentlich für ein Christ? Die göttliche Liebe redet die Sünde deutlich an, aber sie hilft dem Bruder und der Schwester wieder zurecht und trägt seine Last. Das ist doch etwas Herrliches. So ist Gott. Die spankräftige Liebe, die im Power-Modus aktiviert ist, hat das Ende im Blick, hat das Preisgericht im Blick und hat die Ehre Gottes im Blick und strebt daher nach Heiligkeit und nicht Gesetzlichkeit. Die innige Liebe wächst an solchen Situationen weiter zusammen. Und hier ist der Punkt. Ich sage immer wieder eins, wenn ich zu diesem Thema komme: Seid dankbar, wenn Christen den Powerknopf drücken und dir zurufen: Wach auf. Die Sünde hat dich in deinem Standby-Christentum schon so stark umwickelt. Wach auf und leg die Sünde ab und werde dadurch wieder zu einem powervollen Christen. Sei dankbar, wenn Christen sich Sorgen um dich machen und aufrüttelnde Fragen stellen, sich mit dir treffen wollen, weil sie mitleiden. Sei dankbar. Ich habe Haggai in den letzten Wochen gelesen und da dachte ich nur so an den Punkt, wo es beschrieben wird, wie das Volk zurückkommt und in ihren getäfelten Häusern sitzt und Gott und sein Haus liegen brach. Da habe ich gedacht, wow, das ist eine Beschreibung in unsere heutige Zeit, in den Materialismus, mit dem wir kämpfen. Und sei dankbar, wenn dich jemand aufweckt in deinem getäfelten Haus und du wieder merkst, hey, mein Fokus ist nicht das Ende aller Dinge. Es ist nicht Christus, es ist nicht die Ehre Gottes, sondern mein Fokus hat sich irgendwie voll verloren. Mein Fokus ist mein getäfeltes Haus. Wir kämpfen damit. Ich habe selber angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, weck mich auf, dass ich nie in diesen Zustand komme. Das ist ein Zeichen göttlich gewirkter Liebe. Dadurch müssen wir und wollen wir uns als Gemeinde auszeichnen. Das wünsche ich euch auch wirklich von Herzen für euch als Gemeinde, dass das euch auszeichnet. Ein weiterer Punkt, um Sünde zuzudecken, ist, über Dinge drüber wegzusehen und sich nicht zu ärgern. Wie schnell kommen Reibereien, wo es nicht um Sünde geht? Wir sind unterschiedlich. Wie schnell kommt es zu dem Punkt, dass wir uns über jemanden ärgern, dass er anders ist, anders aussieht, einen komischen Charakter hat, mit dem keiner klarkommt. Aber ich muss lernen, diese dehnbare Liebe, diese spannkräftige Liebe, sie ist in der Lage, es gar nicht zum Konflikt kommen zu lassen. Sie kann Sünde zudecken. Sie kann, wie es in Römer 14 heißt, annehmen und Rücksicht nehmen. Die Aussage bedeutet einfach, dass wahre Liebe imstande ist, kleine Fehler und Vergehen anderer Gläubigen zu übersehen. Wir übersehen nicht Sünde, aber wir kennen alle unsere Schwächen, ihr Lieben. Wir alle sind ein wenig komisch, wenn wir uns genau unser Herz anschauen. Gott verlangt von uns, dass der vergebende Sünder gegenüber seinen Mitmenschen den gleichen vergebenden Geist hat. Lass deine Liebe ohne Vorbehalt los sein. Lass unsere Liebe ohne Zögern sein. Solche Liebe ist die am meisten benötigte Qualität einer Kirche und einer Gemeinde. Wo Gottes Liebe das Leben seines Volkes durchdringt, wird echte Vergebung Wirklichkeit. Also hier geht es ja darum, Vergebung zu erleben. Aufzudecken und Vergebung zu erleben. Interessant ist auch hier, das ist der letzte Punkt, bevor wir zum nächsten kommen, beachten wir hier Folgendes. Die heißt es, dass eine solche Liebe eine Vielzahl von Sünde zudecken wird. Jakobus sagt auch, denn wir alle straucheln oft. Lass dich durch den Blick auf die Wiederkunft Christi von Gott in den Powerzustand aktivieren und festigen. Und liebe deine Geschwister innig, auch wenn sie anders aussehen, noch nicht so reif sind wie du, oder. Wie ein Sportler im Kampf bin ich eifrig um Reinheit und Heiligkeit. aber nicht als Moralapostel, sondern als jemand, der die Gnade Gottes geschmeckt hat und der voller Gnade und voller Geduld mit anderen leben kann, weil er selber weiß, was es heißt, Gottes Geduld und Gnade in Anspruch zu nehmen. Ich möchte das hier nochmal betonen. Der Kampf ist hier nicht Gesetzlichkeit, sondern Heiligkeit. Das Ziel ist, Vers 11, die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Wir brauchen eine Liebe, die Spannungen aushält und den höchsten Einsatz gibt für den Nächsten. Malen wir uns das mal aus. Wenn das geschieht, wird Christi Herrlichkeit, seine Macht hier auf der Erde, in der Gemeinde sichtbar. Kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Aufforderung in dem Text. Wodurch sollen sich Christen auszeichnen, die in der Naherwartung leben? Zeichne dich aus durch Gastfreundlichkeit. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Hier eine klare Aufforderung, passt super in unsere heutige Zeit. Nicht Isolation, nicht Angst, sondern ein aktives Teilnehmen am Leben in Gemeinschaft mit anderen. Das sagt uns Gottes Wort. Nicht, dass er sagt, ja, der Prediger hat jetzt gesagt, wir sollen nicht die Corona-Maßnahmen missachten. Gottes Wort sagt uns, seid gegeneinander gastfreundlich. Die Bibel fordert an vielen Stellen zur Gastfreundschaft auf. Zur damaligen Zeit war es wichtig, ganz besonders wichtig, weil es keine Gasthäuser gab für Menschen, die unterwegs waren. Doch auch heute hat Gastfreundschaft in der Gemeinde einen großen Wert und eine große Auswirkung. In der vor uns liegenden Vers geht es vor allem um die Gastfreundschaft, hier heißt es wirklich wortwörtlich, zu Fremden, zu anderen, zu Menschen, die wir nicht kennen. Aber wir wollen uns auch hier eins vor Augen malen. Eine Gemeinde sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie gastfreundlich ist. Weil kaum etwas fördert die Gemeinschaft unter Gläubigen so stark wie die Gastfreundschaft. Das Zusammenkommen in kleinen Gruppen, wo Offenheit gelebt werden kann. Ohne sie ist ein herzliches und frohes Gemeindeleben nur schwer möglich. Dabei geht es hier, früher war es ja so, dass man, wenn die Menschen unterwegs waren, man hat ihnen Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Hier geht es um mehr. Es geht hier um eine von Herzen kommende, freundliche Aufnahme im Haus bei verschiedenen Anlässen. Gastfreundlich sein setzt Liebe voraus. Offenheit für die Geschwister in der Gemeinde und das Aufgeben von Bequemlichkeit und Familienegoismus. Gastfreundlichkeit besteht darin, dem Gast einen Platz zum Verweilen zu bieten, Essen zuzubereiten, ein zuhörendes Ohr für Gespräche, ein Herz, um Liebe und Akzeptanz auszudrücken. Und in den Zeiten der Verfolgung, so wie damals, wurde die Gastfreundschaft besonders von Christen begrüßt, die gezwungen waren, in neue Gebiete zu reisen. Die christliche Liebe zeigt sich in der kostenlosen Verpflegung, Unterbringung und in der Gastfreundschaft. Das ist der Kontext von damals. Wir alle wissen, gastfrei fordert Opfer an Zeit und Kraft und manchmal auch an Geld. Daher sagt Petrus, seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Das ist interessant, ja. Gott von Ewigkeit her kennt er das, was uns bewegt. Er kennt das, womit wir kämpfen. Ich denke, wir alle kennen, dass wir sagen, wir haben schon wieder jemand eingeladen, schon wieder jemanden, also wir brauchen jetzt mal eine Zeit für uns. Natürlich brauchen wir auch Zeit für uns, auf jeden Fall, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber wir kommen zu dem Punkt, dass wir murren. Und wir sehen, wie, oder die Gefahr ist da. Murren verdirbt die beste Tat. Es ist besser, gar keine Gäste aufzunehmen, als unter Murren. Murren vergiftet das gegenseitige Verhältnis. Dieses Wort Murren, das bezieht sich auf wiederholte Worte der Beschwerde, die auf eine Person hinweisen, die sich ständig bei anderen beschwert und meckert, mit dem einzigen Zweck, Ärger gegen jemand anderen aufzuhetzen. Warum sollten wir uns beschweren? Vielleicht stellen wir uns, dass wir jemandem helfen, jemanden einladen. Warum sollten wir uns beschweren? Was sind ganz praktische Dinge? Kosten. Ja, wenn ich regelmäßig Leute da habe, es kostet ja auch. Und jetzt die Inflation, wie schaffen wir das Ganze überhaupt noch? Unannehmlichkeiten, die Mühe, niemand bedankt sich, es scheint so, als ob immer nur etwas verlangt wird. Vielleicht sieht man sich so, sagt man, wir sind die Einzigen in der Gemeinde, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, die einladen, die sich um andere kümmern. Und da beginnt so ein Murren in uns. Aber solche Gelegenheiten, ihr Lieben, christliche Gastfreundschaft zu zeigen, sollten, da es ein Gebot Gottes ist, als ein christliches Privileg und eine Form des Dienstes an Christus selbst gesehen werden. Ich bin wirklich dankbar für euch Schwestern, für euch Frauen, die ihr einen großen Teil dessen tut. Wir Männer haben es oft ganz einfach, ja, wir haben wieder jemand eingeladen. Aber ihr solltet es immer wieder sehen, dass es ein Dienst für Christus selbst ist. Matthäus, wir haben nicht die Zeit, uns diesen Text anzulesen. Da müssen auch wir Männer lernen, nicht einfach immer jedes Wochenende die Hütte voll zu haben, sondern das auch immer wieder in Absprache mit unseren Frauen tun, damit es nicht zum Murren kommt. Wichtig ist auch hierbei, damit schließe ich auch diesen Punkt, wichtig ist hierbei nicht nur untereinander, auch das kenne ich von Gemeinden, die haben wirklich eine sehr gute Kultur an Gastfreundschaft untereinander, aber sie vergessen dabei die Außenstehenden. Und es ist gut, wenn wir unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen mit einladen, unser Haus öffnen und Liebe praktisch zeigen. Das durften wir auch immer wieder erleben, auch wenn ich sage, wir machen das zu selten, aber wir durften es erleben, wie man Kollegen einlädt. Und wie man dadurch, ohne dass man an dem Abend über etwas vom Evangelium gesprochen hat, auf einmal am nächsten Tag in der Firma Fragen bekommt. Und wir können zum Evangelium kommen. Aber wir müssen hier aufpassen, dass wir uns als Gemeinde, das ist die andere Gefahr, nicht nur um uns selber drehen. Und hier können wir beten. Ein Christ im Standby-Modus muss heute beten. Herr, aktiviere du mein Herz. Und dann aktiviere du mein Türschloss, dass ich ihn für andere öffne. Die vierte Anweisung, die auf uns auf das Ende vorbereitet wird, ist das Dienen als gute Verwalter. Und die finden wir in Verse 10 bis 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das Ziel wieder hier, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die vierte Aufforderung in dem Text lautet, dient einander. Petrus ergibt den gröbsten Überblick bezüglich der Geistesgaben. Und ich werde das hier überfliegen, eine Zeit wegen. Vielleicht der eine Punkt ist hier, man sieht ja immer wieder Geistesgaben und Gnadengaben. Was meint die Bibel? Sind das zwei gleiche? Ist es das gleiche? Sind das zwei Unterschiede? Die einfachste Erklärung ist hier, es liegt in der Betonung und in dem Schwerpunkt des jeweiligen Textes. Das eine ist vom Geist gewirkt und ausgeteilt, daher sind es Geistesgaben. Das andere ist von Gott aus Gnade dem Menschen verliehen. Hier sind es Gnadengaben. Von Gott als Gnade verliehen zum Dienst. Wir können festhalten, ich überfliege jetzt die ganzen Stellen, die wir haben zu diesem Thema, wozu sind Geistesgaben gegeben? Zur Selbstauferbauung? Für sich selbst? Nein, der Blick ist auf den anderen gerichtet. Wie wir es im Epheserbrief lesen, zur Zurüstung der Heiligen, zur Erbauung des Leibes, zum Heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin. Christusähnlichkeit, zum Reifen im Glauben, zur Standfestigkeit. Das ist das Ziel der ganzen Geistesgaben. Und die Aufforderung ist hier, dient einander, in der Gemeinde ist kein Raum für Egoismus. Es darf kein Standby-Christentum geben. Und die Frage ist, wer facht mich wieder neu an, wenn ich in dieser Situation bin? Der erste Punkt, der mich neu anfacht, ist der dienende Christus. Die Antwort auf alle unsere Fragen ist Christus. Der Text macht deutlich, jeder soll dienen mit der Gabe, die er empfangen hat. Also jeder hat eine Gabe empfangen, das sagt Gottes Wort an dieser Stelle. Er soll die Gabe, die er bekommen hat, als guter Haushalter einsetzen. Es geht hier um Treue. Du wirst einmal vor Gott Rechenschaft ablegen. Und hier kommt das Ende aller Dinge wieder ins Spiel. Was du mit deinen Gaben gemacht hast. Hier sehen wir auch, das überfliegen wir auch, zwei Kategorien, Redegaben und Dienstgaben. Ich möchte hier nochmal Kistemarker, Simon Kistemarker zitieren, der auch wirklich sehr gute und ermutigende Gedanken dazu geschrieben hat. Er sagt, ein Gläubiger kann diese Gaben nicht schaffen oder beanspruchen, weil er sie von Gott empfängt, der sie seinem Volk frei gewährt. Kurz gesagt, diese Gaben, die wir bekommen, gehören Gott und müssen im Interesse seines Reiches verwendet werden. Jeder soll die Gabe, die er erhalten hat, nutzen, um anderen zu dienen. Geschenke müssen also zum gegenseitigen Nutzen innerhalb der Gemeinschaft und in Einklang mit Gottes Absicht und Plan eingesetzt werden. Wir dürfen wissen, Gottes Gemeinde ist ein Speicher voll von Gaben. Und was wir tun müssen ist, der nie verschlossen ist, und wir müssen offen sein für den Dienst einander. Interessant sind hier noch die zwei Zusätze. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Hier möchte ich auch kurz zusammenfassen. Es geht darum, egal in welchem Bereich du dienst, nicht unsere Weisheit, nicht unsere Philosophie, nicht unsere Gedanken weiterzugeben, sondern das weiterzugeben, was Gott weitergibt in seinem Wort. Ob ich predige, ob ich in der Kinderarbeit bin, ob ich in der Jugendarbeit bin, dass wir immer sagen, so spricht der Herr. Und wir zeigen auf das Wort. Nicht, ich sage etwas, sage, so spricht der Herr und dann kommen meine Gedanken. Das sollte unser Ziel sein. Dass Menschen Gott sehen, erkennen und hören in dem, was wir sagen. Wenn jemand das tut, wenn er Gottes Gnade in der Verkündigung der Lehre des Dienstes treu ausübt, erlebt er, dass ein Wunder geschieht. Gott benutzt uns als Werkzeug. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so begabt sind, sondern weil er begabt ist und er so herrlich ist. Und dann ist der letzte Punkt, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht. Auch das ist ermutigend, oder? Es ist nicht meine Kraft. Es ist die Kraft Gottes in mir, die mich fähig macht. Es ist die Kraft Gottes in mir, die Frucht bringt. Es ist seine Kraft. Interessant ist auch hier ein Gedanke. Im Griechischen hat das Verb die Bedeutung, etwas ganz Aufwendiges, Kompliziertes zu liefern. Gott versorgt also den christlichen Diener reichlich mit der nötigen Kraft, um die Aufgaben zu erfüllen. Wir haben alles in ihm. Und das ist wow. Wir brauchen die Kraft nicht woanders zu suchen. Er reicht uns seine Kraft dar. Und das Ziel des Ganzen ist Vers 11. Gottes Herrlichkeit wird dargestellt, weil er derjenige ist, der die Weisheit und Kraft für den Dienst bereitgestellt hat. Der Versorger ist immer derjenige, der gepriesen wird. Nie jemand anders. Es geht durch unser Dienst aneinander darum, dass er verherrlicht wird. Ich möchte zum Abschluss nochmal das Bild und die Frage vom Anfang aufwerfen. Das Ende aller Dinge ist nahe. Ausgeschaltet, Standby oder Power. Wie lebst du angesichts der Wiederkunft Christi? Vielleicht sagst du heute, der du hier bist, mein Leben gleicht als Christ gleicht einem ausgeschalteten Smartphone, der keine Funktion, keinen Nutzen in der Gemeinde hat. Die Liebe ist nicht vorhanden. Das Gebet ist irgendwie nur so ein Stoßgebet, die ich immer wieder mal hochschicke, wie in so eine WhatsApp-Gruppe. Kurz mal rein, kurz die gefalteten Hände rein. Oder ich bin so ein Standby-Christ. Ich habe keine Freude am Gebet, an Gemeinschaft. Ja, ich bin am Sonntag anwesend, aber nicht wirklich aktiv. Ich bin froh, wenn der Gottesdienst vorbei ist und ich wieder mit meiner Familie am Mittagstisch bin. Weißt du musst nicht in diesem Zustand bleiben. Lass dich durch Gottes Geist aktivieren und werde wieder zu einem powervollen Christen, der Frucht bringt, der Freude hat am Gebet, Freude an der Liebe zu jedem Einzelnen, der Freude hat, Gastfreundschaft zu praktizieren, der Freude daran hat, anderen zu dienen. Wenn du in dieser Woche dein Smartphone wieder in die Hand nimmst, und das wirst du mit Sicherheit tun, erinnere dich an diese Frage. Bin ich auf das Ende fokussiert? Treibt es mich an? Bin ich ein kraftvoller Christ, der nur ein Ziel hat, dass Christi Herrlichkeit und Macht sichtbar wird? Die Gemeinde ist der Ort oder der Organismus, in dem Christen zusammen einander dienen, einander lieben, füreinander beten sollen. Und das wünsche ich euch von Herzen. Wir singen jetzt noch das nächste Lied gemeinsam, das ihr auf dem Plan habt.